Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute spreche ich mit Martina. Sie hat zwei Töchter. Eine heißt Luisa, eine heißt Jolina. Und wir werden uns heute ganz viel über Jolina unterhalten, denn sie ist mit dem Down-Syndrom, mit Trisomie 21 auf die Welt gekommen. Und ich freue mich total, Martina, dass du heute Zeit für mich hast.
Ich freue mich auch, dass ich mit dir sprechen darf.
Wann war dir bewusst, wann war dir klar oder vielleicht auch erst nach der Geburt, ich bekomme ein Kind mit Down-Syndrom, ich bekomme ein Kind mit Trisomie 21?
Ja, das war bei uns schon ein bisschen spezieller. Das Thema Down-Syndrom, Trisomie 21 hat mich eigentlich schon immer so langsam in immer engeren Kreisen umkreist. Also ein eigenes Kind mit Down-Syndrom zu bekommen, war jetzt nicht der erste Berührungspunkt. Und zum Beispiel hat vor vielen Jahren meine Kollegin noch in sehr jungen Jahren, also nicht nur ältere Mütter bekommen Kinder mit Trisomie 21, ein Kind bekommen mit. Und wir haben sie, ich erinnere mich noch, wie diese Situation war. Sie hatte an dem Tag Geburtstag, wir haben sie angerufen und der Mann war dran und hat gesagt, oh, heute ist das Kind gekommen. Wir, oh toll, alles gesund, alles in Ordnung. Und er sagt, ja, alles super, aber das Kind hat Down-Syndrom. Und dann weiß ich nämlich von der anderen Seite, wie man sich fühlt, wie man da sitzt und oh, was sagt man jetzt? Und ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen, andere an die Hand zu nehmen, als wir dann selbst in der Situation waren.
War das dem Vater damals unangenehm oder hast du gemerkt, ob es ihm unangenehm war? Weil man fragt das ja so nach einer Geburt, ne? Na, denn ist alles gut, alles gesund und weiß vielleicht gar nicht, ob man da jetzt irgendwie in einen, ja, sich so in einen Bereich begibt, wo das die Antwort vielleicht für die Eltern noch gar nicht so leicht ist oder schwierig ist. Wie war das für den Vater?
Nein, der hat sich super wohl damit gefühlt. Also das hat uns damals sehr gewundert. Und er hat auch, mein Kind ist gesund, weil eigentlich ist ja eine Trisomie 21 keine Krankheit an sich. Es zieht Krankheiten teilweise nach sich. Aber im Prinzip ist das Kind ja gesund. Und allerdings hat es mir nichts geholfen, als dann Jolina so auf die Welt kam, weil, happy war ich darüber nicht, sondern erstmal erstarrt und sowas passiert doch nur anderen und doch nicht mir.
Wann hast du es erfahren?
Ja, also Jolina hatte eigentlich mit dem Zaunpfahl gewunken. Mein Frauenarzt wollte mich zur Fruchtwasseruntersuchung praktisch zwingen. Aber das Abortrisiko war damals sehr hoch. Ich war zweimal in der Uniklinik, hatte auch die Aussage schon dort getätigt, ein Kind mit Down-Syndrom ist kein Grund zur Abtreibung, sagten die zu mir, warum sind sie dann hier? Und es wurde ein White Spot festgestellt, das ist ein Softmarker für Down-Syndrom. Und jeder sagte mir, aber da wird nichts sein. Dann hatte ich, ich habe immer hier geschrien, eine Ringelrötelinfektion. Kurz vor der Geburt und war ganz engmaschig in der Untersuchung. Und da stellte der Chefarzt der Geburtsklinik fest, dass der Kopf zu klein ist. Dann habe ich angefangen zu googeln, 14 Tage vor der Geburt, was das alles sein könnte und habe für mich beschlossen, das Down-Syndrom ist das Geringste, was passieren kann. Aber ich hatte keine Bestätigung, ich hatte es nur für mich irgendwie geahnt. Als dann mit Jolina mit Kaiserschnitt auf die Welt kam, sagte der Kinderarzt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine gesunde Tochter. Sie haben es mir so gezeigt. Ich schaute sie mir an und sagte, ja, und was ist mit Down-Syndrom? Dann fing der Kinderarzt an zu stottern, sagte, oh Gott, wir müssen sie nochmal mitnehmen. Hat sie nochmal untersucht, mein Mann war dabei und er sagte, ach du Scheiße, Ihre Frau hat recht, was sage ich ihr denn jetzt? Also es war im Allgemeinen recht ungewöhnlich bei uns.
Puh, das war aber auch nicht sehr professionell vom Arzt. Kann man vielleicht denken, aber das jetzt so zu sagen, oder? Wie findest du das?
Ja, aber der war halt auch erschrocken. Der hat es halt nicht geahnt, nicht gesehen. Und ich hatte ja zwei Kaiserschnitte und ich kann den Unterschied beschreiben. Also beim ersten von Luisa, 3 Jahre vorher, war hinterher so ein fröhliches Geplapper im OP-Saal. Und bei Jolina, und da waren ganz viele Menschen mit dabei, also die wollten, es wurde noch Nabelschnurblut genommen wegen der Ringelröteninfektion. Da waren noch zwei Studenten mit im Raum, die das dann miterlebt haben. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Also es war kein Gespräch, es war absolutes Schweigen, es war einfach eine totale Schocksituation in diesem OP.
Kannst du dich noch erinnern, was du gedacht hast zum allerersten Mal, als du so wieder ein bisschen mehr dabei warst, so wach warst nach dem Kaiserschnitt, vielleicht als du Julina das erste Mal im Arm gehalten hast? Was hast du gedacht?
Also ich hatte sie nicht im Arm, weil ich lag halt im OP und hinterher bin ich in einen Aufwachraum gekommen. Und ich schäme mich heute noch für die ersten Gefühle, die ich hatte, die ersten Gedanken, die ich hatte. Aber es ist ein bisschen normal. Das haben viele Mütter. Also ich war froh, dass das Kind nicht bei mir ist und ich war wie zu Eis erstarrt. Hatte gar keine Gefühle und ich konnte auch keine Gefühle für dieses Kind haben. Ich habe gesagt, okay, jetzt ist sie halt da, dann kriegen wir die auch groß. Also ich werde meiner Verantwortung gerecht. Die Liebe wuchs erst mit der Zeit, die hat sich in mein Herz geschlichen.
Ich kann mir vorstellen, dass das hart ist, so auch wenn du selber über dich denkst, dass du dich geschämt hast. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man sich natürlich als Mutter auf diese neue Situation auch erstmal einstellen muss. Das ist erstmal eine Überraschung und man hat es sich auch anders vorgestellt. Und dass da einfach viel über einen so zusammenbricht. Und dass auch diese Gedanken und auch vielleicht der Gedanke, boah, gut, dass die noch nicht bei mir ist, ich muss erstmal gucken, wie ich mich fühle. Und auch vielleicht so ein bisschen Zeit für sich selbst zu haben, dass das auch völlig natürlich ist, weil man sich halt einfach auf diese neue Situation, die ja auch ein verändertes Leben für alle in der Familie, für dich als Mutter, als Vater, als Schwester, als euch, als Kombination ja auch bedeutet. Und da braucht man auch einfach Zeit.
Ja, es ist zu vergleichen mit einer Trauerphase. Also man verabschiedet sich von dem Kind, das man erwartet hat. Man hat ja so bestimmte Vorstellungen und bekommt dafür ein ganz anderes Kind. Und es ist zu vergleichen mit den Trauerphasen, wie wenn ein Kind stirbt.
Irgendwann seid ihr nach Hause gekommen. Jetzt lassen wir mal Down-Syndrom, Trisomie, diese ganzen Gedanken mal komplett weg. Was war Jolina für ein Baby? Du hast ja auch den Vergleich zu deiner Tochter, die 3 Jahre vorher geboren wurde. Was war Jolina für ein Baby?
Wahnsinnig entspannt. Also es war ein ganz ruhiges Kind. Also ich hatte vorher ein Baby, das sehr, sehr viel geschrien hat, wahnsinnig viel Aufmerksamkeit brauchte, wenig geschlafen hat, mich an meine Grenzen gebracht hat. Ich bin ja auch, da merkt man dann das Alter. Also man denkt, ach, ich bin ja noch jung, aber wenn ein Kind dich nicht schlafen lässt, dann merkst du einfach, bist du 20 und hast eine Nacht nicht geschlafen oder bist du schon fast 40 und hast eine Nacht nicht geschlafen. Und Jolina die hat von Anfang an durchgeschlafen, die war wahnsinnig entspannt, hat natürlich auch mit der Behinderung zu tun, die hat so eine Muskelschwäche und alles ist für sie sehr anstrengend gewesen und die hat wahnsinnig viel geschlafen, aber hat mir dadurch auch Zeit gegeben, mich wieder zurechtzurütteln.
Also würdest du sagen, dass Jolina als Baby einfach so ein Traumbaby war, so ein mega zweites, einfaches Kind, was gut schläft, was man gut mitnehmen kann, was nicht viel quengelt? Jetzt egal erstmal, was die Ursachen sind, aber so für die Familie, für euch, war das hätte man sich nicht besser wünschen können? Kann man das ungefähr so sagen?
Es war ein ideales zweites Kind. Man konnte sie überall mit hinnehmen. Die hat überall geschlafen. Die war entspannt. Die hat nicht geschrien. Die musste auch überall mit hin, weil so sind die Zweiten halt. Die Große war beim Ballettunterricht mit 3 Jahren und ich hatte Jolina halt dabei. Hab sie dann dort, hab im Umkleideraum gesessen, hab sie dort gefüttert, bespaßt. Ja.
Wie habt ihr das eurer großen Tochter erklärt? Habt ihr, was Down-Syndrom ist, was Trisomie 21 ist, habt ihr mit ihr darüber gesprochen oder nicht?
sie war ja überall, also wir haben ja mit anderen Menschen darüber gesprochen und da fiel immer wieder der Begriff Down-Syndrom. Und natürlich haben wir ihr das auch kindgerecht erklärt und zwar von Anfang an, weil ja, im Kindergarten kamen dann auch Fragen, oh, die ist aber so klein. Also Scholina hatte winzig kleine Hände. Das ist den Kindern dort aufgefallen. Oder auch, dass die Augen ein bisschen anders aussehen. Und da kamen auch Fragen von den anderen Kindern. Und das muss man dann kindgerecht erklären. So, ich habe das dann immer so mit Bausteinen versucht zu erklären. Ah ja, jeder hat so Bausteine im Körper und Scholina hat einen Baustein mehr.
Das ist eine gute Erklärung, auch für Erwachsene, ne? Weil bei Trisomie 21 liegt das Chromosom Nummer 21 dreimal vor. Und so kann man das ja auch Kindern dann quasi mit so Bausteinen erklären. Mega gute Idee, dass das dann quasi was verändert im Körper. Aber jetzt so nochmal auf die Kindheit gesehen, auf Jolina als Baby, als Kleinkind. Was war anders im Vergleich zur Kindheit deiner anderen Tochter? Was war anders? Was war schwerer?
Was natürlich ganz anders ist bei einem kleinen Kind mit Trisomie 21 ist, dass man oder viele Eltern einfach wahnsinnig viele Termine hatte. Sie hatte schon einen Terminkalender. Da geht man halt zur Krankengymnastik, dann ist man bei dem Arzt, dann macht man die Untersuchung, dieses und jenes. Das ist mehr. Als man will ja dann auch noch dieses normale in Anführungszeichen machen. Also ich habe auch mit ihr Pekin gemacht und war im Spielkreis und lauter solche Sachen, weil ich wollte die Berührung und die Normalität wollte ich auch. Und ja, das ist dann, da ist der Aufwand schon ein kleines bisschen größer. Also die Arzttermine, also sobald, also jedenfalls bei uns war das so, sobald, dass die Diagnose feststand, läuft da eine Maschine an. Was ich im Prinzip auch nicht verkehrt finde, denn also 50% der Kinder mit Trisomie 21 haben einen Herzfehler. Und da wird automatisch geguckt bei diesen Kindern. Also jedenfalls bei uns in der Klinik war das so. Jolina hat ein winzig kleines Löchlein im Herzen gehabt, das ist von selbst wieder zugewachsen. Das wäre bei keinem anderen Kind, wäre das überhaupt aufgefallen. Für vielen Kindern wird ja etwas erst spät festgestellt. Es werden Hörtests gemacht, es wird nach den Augen geguckt. Alles nach Dingen, die vielleicht vermehrt vorkommen bei Kindern mit Trisomie 21, aber natürlich das nicht sein muss. Aber es wird einfach geguckt, es läuft eine Maschine an. Und Jolina hat halt diese Muskelschwäche und da musste halt auch ein bisschen mit Physiotherapie gearbeitet werden, dass sie irgendwann auch mal ins Laufen kommt und solche Geschichten.
Wie war es mit Kita und Schule? War es leicht oder schwer, die Kita und dann auch die Schule zu kriegen, die ihr gerne für eure Tochter haben wolltet?
Also bei der Kita, das zieht sich noch bis heute nach. Gut für Jolina, um hier im Dorfleben bei den Gleichaltrigen integriert zu sein, wäre gewesen, hier in den Dorfkindergarten zu gehen. Wir haben ungefähr 2500 Einwohner. Da kennt man sich untereinander, die Kinder kennen sich untereinander. Die Kita-Leit, meine Tochter war ja damals schon in der Kita dort und die Leitung hatte mir gesagt, natürlich müssen wir Scholina nehmen, aber es wäre uns doch ganz recht, sie würden eine andere Lösung finden. Daneben. Aber ich wusste auch, dass sie dort jetzt gerade von der Leitung her nicht sehr willkommen sein würde. Und so haben wir sie in eine Stadt, in eine integrative Kita der Diakonie gegeben.
Wie war denn dann tatsächlich diese andere Kita? Also war es dann trotzdem in Ordnung für euch? War es blöd oder war es okay?
Die Kita war okay, das war schon okay, aber es hat halt, Sie kennt keine Kinder hier im Dorf. Sie geht jetzt hier im Dorf beim Fasching ins Tanzen. Aber die Kinder kennen sie halt nur von dort und nicht. Es wäre gut gewesen, sie hätten sie in der Kita schon gekannt. Denn jetzt kommt es zu der Schule. Wir waren uns schon ganz klar, also in Rheinland-Pfalz gibt es, das nennt sich Schwerpunktschule, das sind Schulen, die sind offen für die Inklusion. Da gibt es in jedem Bereich gibt es diese Schulen und man hat auch das Recht, dorthin zu gehen. Und wir haben schon eine tolle Schwerpunktschule gefunden und man muss ja das Kind dann anmelden bei der Schule am Wohnort und da sagte der Direktor, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Scholina hier bei uns im Dorf in die Schule geht. Da waren wir erstmal erschüttert, weil damit hatten wir gar nicht gerechnet und haben uns dann aber dagegen entschieden, weil Scholina hatte ja dann ihre Peer Group, wie man immer so schön sagt, nicht im Dorf, mit denen sie hätte können in die Schule gehen. Also da hat dieser Besuch des Kindergartens gefehlt, um den Weg auch einfach in die Dorfschule zu machen.
Das heißt, also ich höre ja auch so ein bisschen raus, dass eigentlich die Entscheidung der Kita-Leitung, Julina nicht auf die gleiche Kita zu lassen, wo ihre Schwester schon ist, wo es schon Strukturen gibt, wo es schon Freunde gibt und so, dass das schon so ein heftiger Knüppel zwischen den Beinen war, weil es eben den Weg in die Gemeinschaft, die schon da war, nicht geebnet hat. Da musstet ihr Alternativen finden und gerade das wäre für euch wünschenswert gewesen, ne? Dass sie einfach schon dann auch mit der Schwester in die Kita geht, in eine andere Gruppe zwar, aber dann ist es die große Schwester, dann sind da schon Freunde, das wäre für euch leichter gewesen, ne?
Genau, das zieht so einen Rattenschwanz hinter sich her, dass man auch erst Jahre später dann feststellt, dass das ist, weil sie nicht da im Kindergarten war. Und es war natürlich, die Schule war ganz toll. Sie war das einzige Kind mit Behinderung in der Klasse. Sie war ganz toll aufgenommen. Wenn sie sich verabreden wollte, und sie hatte Freundinnen, man musste immer fahren, die Eltern mussten immer verabreden, wäre es im Ort gewesen, wäre das viel einfacher gewesen.
Erzähl ein bisschen mehr noch von Julina. Also, wie alt ist sie gerade? Was ist sie für ein Mädchen? Was mag sie gerne? Ist sie gesellig? Hat sie Freunde? Was unternehmen die? Also, ja, was macht sie aus?
Sie wird jetzt diese Woche 14. Und sie ist ganz normal in der Pubertät. Oh Gott, oh Gott. Also nichts mit, weil viele sagen, ja, das sind solche Sonnenscheinkinder. Im Moment ist es eher ein Gewitterkind. Also alles ganz normal. Sie liebt es zu tanzen, und sie liebt es auch, Freunde zu haben, weil sie sieht es ja bei ihrer großen Schwester. Und das vermisst sie ein bisschen. Sie geht inzwischen in eine Förderschule und da ist der Kontakt auch schwierig. Sie hat einen Jungen, mit dem geht sie ab und zu freitags ins Kino. Das heißt, die beiden sitzen hinten im Kino zusammen und wir Mütter sitzen dann vorne, dass die hinten alleine sitzen, die beiden. Er ist Autist und sie mit dem Down-Syndrom.
Das erinnert mich an einen ganz tollen Film, ein tolles Projekt, was ich mitmachen durfte, eine Reportage menschenhautnah, die hieß Markus, Kind mit 35. Da haben wir einen Autisten ein Jahr lang, über ein Jahr lang begleitet und ja, eine Eigenschaft war, dass er sich einfach nie, er mochte körperliche Nähe nicht, ne? Er mochte von der Mutter die körperliche Nähe nicht, von seinen Brüdern nicht, von seinem Vater nicht. Also da hat man auch versucht, viel in der Kindheit irgendwie das so ein bisschen, ja, zu verändern, aber es hat nicht geklappt. Und dann hatte Markus eines Tages so einen integrativen Tanzkurs und da waren halt nur, so wie er sagt, ich zitiere jetzt mal, Downies. Und seit diesem Tanzkurs, die haben ja gar nicht darauf geachtet, ist der jetzt Autist, mag der was oder nicht. Und die haben ihn dann umarmt und hey Markus und mit aufgenommen in die Gruppe, völlig selbstverständlich. Und diese Körperlichkeit war da aber definitiv da. Und er konnte sich da gar nicht so richtig wehren, hat aber durch die Menschen mit Down-Syndrom gelernt, dass es schön ist zu kuscheln und mag das mittlerweile total gerne. Und seine Lieblingsmenschen, der sagt das auch so krass, sind nur Downies. Er mag nur Downies, er mag keine Normalos quasi. Und was ich so faszinierend fand, als Journalistin und auch als Mensch, das zu beobachten, dass er, ja, dass das kein normaler Mensch geschafft hat quasi, ja, kein Arzt mit Fachwissen, die Eltern nicht, aber dass die Menschen mit einem vermeintlichen Defizit ihm da diese menschliche Nähe beigebracht haben. Das fand ich total faszinierend und vielleicht passt das ja auch ganz gut zusammen. Menschen mit Autismus, Menschen mit Down-Syndrom so grundsätzlich vielleicht.
Ja, ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir Normalos, nenne ich es dann auch mal, ganz viel, auch wie wir agieren, uns an Normen und Regeln und es ist immer der Kopf dabei, was wir tun, auch diese Umarmung, also ich mag das ja auch nicht so. Und wenn dann Freundinnen aufeinander zurennen und sich umarmen und sich küssen, dann denke ich immer, warum macht ihr das jetzt? Macht ihr das jetzt gerne oder weil das jetzt euer Ritual ist oder weil das toll aussieht? Ein Mensch mit Down-Syndrom oder, nein, nicht alle. Es sind ja nicht alle gleich. Aber im Prinzip ist es so, dass die im Jetzt leben und das, was sie tun, das ist, was gerade im Moment angebracht ist. Und nicht das, was sie erlernt haben, was Regeln und was Normen sind. Und wenn Jolina jemand umarmt, dann tut sie das, weil sie das in dem Moment gern möchte und weil das in dem Moment ihr Gefühl ist. Und nicht, weil das irgendwie standardisiert ist.
Was hat deine Tochter Jolina dir übers Leben beigebracht? Was hast du von ihr gelernt?
Sehr, sehr viel. Also Geduld habe ich gelernt und ich habe gelernt, dass das Jetzt wichtig ist, also im Jetzt zu leben und so das kleine Glück des Moments. Also viele denken, oh, und wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich oder wenn ich, oh, dann dieses Ziel. Also man glaubt, man sei glücklich, wenn man ein Ziel erreicht, aber eigentlich, dass man in dem Moment mit dem, was man gerade hat, glücklich sein kann, das habe ich durch Jolina gelernt und wir sind sehr zufrieden. Es gibt ja auch eine Zufriedenheitsbefragung, die hat, glaube ich, das Down-Syndrom-Infocenter mal gemacht. Wie zufrieden oder mit ihrem Leben sind Eltern von Kindern mit Down-Syndrom verglichen mit anderen Eltern? Und es kommt raus, dass Eltern von Kindern mit Down-Syndrom weitaus zufriedener mit ihrem Leben sind und ihrer Situation.
Wie ist das Verhältnis der Schwestern? Wie ist die große Schwester? Wie ist das Verhältnis zwischen den beiden? Wird Jolina auch verteidigt, wenn es blöde Sprüche geben sollte? Sind die dicke? Gut, jetzt hast du gesagt, 14 ist so ein bisschen Pubertät, also vielleicht auch schwierige Phase. Aber ja, was sind die beiden für ein Team?
Ja, ich glaube schon, dass sie sie verteidigt und natürlich hat es sie beeinflusst. Ich denke, sie denkt weitaus sozialer, hat Vielfalt im Kopf eben und weniger Vorurteile. Im Moment ist es natürlich so, dass die beiden, wenn man zwei Mädels in der Pubertät hat, die eine eigentlich schon durch, die andere mittendrin, das knallt. Also da sind sie sehr unterschiedlich, die beiden. Und da ist im Moment ist es ein bisschen schwierig, aber eigentlich waren die immer ein sehr gutes Team.
Wie hat das Leben sich für euch als komplette Familie, also wie hat sich euer Leben dadurch verändert? Mit dieser Diagnose Trisomie 21, mit dem Down-Syndrom, mit dem Familienmitglied, was anders ist als ihr? So komplett, also was hat sich für euch alle dadurch verändert?
Es hat uns geerdet und es hat uns viele neue Bekanntschaften irgendwie auch gebracht. Also unsere Freunde sind jetzt über ganz Deutschland verstreut, oft weil sie auch ein Kind mit Down-Syndrom haben und man merkt ja, man hat ja keine Vergleichsgruppe, dass man weiß, wie man sich als Familie entwickelt hätte, wenn das Kind nicht da wäre. Aber ich glaube einfach, dass wir geerdeter sind.
Wie ist es jetzt quasi mit Jolinas Zukunft? Also machst du dir manchmal Sorgen? Hast du schon Ideen? Gibt es Wünsche, was sie machen möchte nach der Schule? Ist das so ein Punkt, über den du viel nachdenkst, der dir Bauchschmerzen bereitet? Wie ist das?
Ja, also es sind man hat immer so, man denkt immer, ach, man hat ja so viel Zeit und dann gibt es so bestimmte Lebensabschnitte, da hat man dann wieder Angst. Also das war dann die Angst vor dem Eintritt in den Kindergarten, Angst vor Eintritt in die Schule. Und jetzt merke ich wieder, mir fängt an, die Zeit wegzulaufen. Sie wird 14. Und was wird aus der Zukunft? So viel Zeit ist da gar nicht mehr. Was ist, wenn sie mit 18 aus der Schule sozusagen rausgeschmissen wird, ohne Abschluss? Wie wird ihr Lebensweg sein? Gestern hat sie im Fernsehen einen Bericht über den Kindergarten gesehen und sagt so, oh, da möchte ich auch arbeiten, mit Kindern Essen machen und ja, aufräumen für die Kinder, denen das beibringen. Ja, ob sie diesen Weg gehen kann oder ob sie in die Werkstatt muss oder will, das sind alles, oder wie wird sie mal wohnen, das sind so Sachen, die hat man natürlich im Kopf und man lebt ja auch nicht ewig.
Macht ihr euch manchmal Angst, wie es sein wird, wenn ihr nicht mehr da seid, um sie zu beschützen und um sie zu sorgen und für sie zu sorgen?
Ja, natürlich. Und natürlich haben wir auch ein entsprechendes, wir haben schon ein entsprechendes Testament gemacht. Also es ist verrückt, dass man so früh an sowas denken muss, wo wir dann versucht haben, Jolina abzusichern, gleichzeitig die Große zu schützen, haben schon festgelegt, wer wird mal Vermögensfürsorge für sie machen und solche Dinge. Da denkt man vielleicht sonst in dem Alter, wenn man so um die 50 ist, noch nicht unbedingt dran, wenn man Kinder hat.
Was würdest du denn grundsätzlich sagen, jetzt mit all euren 14 Jahren Erfahrung, mit dem Leben, mit einer Tochter, die das Down-Syndrom hat, was würde euer Leben vereinfachen? Oder gibt es gute Stellen, wo man Hilfe bekommen kann? Oder ja, so grundsätzlich, also was hat euer Leben einfacher gemacht in der Organisation, Bürokratie und was bräuchte es vielleicht noch?
Also es gibt jetzt nicht eine Stelle, wo man hingehen kann, wo man, also man bekommt ein Kind mit Down-Syndrom und dann geht man irgendwo hin, die nehmen einen an die Hand und sagen, das steht euch zu, das müsst ihr machen. Diese Hilfe, es sind alles durch Selbsthilfegruppen, selbst organisiert von Eltern. Also man weiß vieles nicht. Ich habe auch eine große Gruppe ins Leben gerufen, schon vor vielen Jahren, wo man sich einfach austauscht, weil wo man sich Widerspruchsschreiben gegenseitig zuschustert und sagt, ah ja, das bekommen wir und denkt dran, das steht euch zu. Es gibt nichts, wo man als Eltern behinderter Kinder hingehen kann und wird beraten.
Also was sollte man quasi dann suchen, wenn man selber Kontakt haben möchte, Hilfe haben möchte in dieser ganzen Thematik? Eher bei sich lokal zu Hause Vereine gucken oder gibt es irgendwie was Bundesübergreifendes, was eine Stelle ist, wo du sagen würdest, die ist wirklich top?
Es gibt das DS-Info-Center in Lauf. Das ist auch aus einer Elterninitiative entstanden. Und dort laufen sehr viele Fäden zusammen. Also das ist so ein Ansprechpunkt, den wir auch als allererstes gefunden haben.
Wenn jetzt eine Mutter zuhört, die schwanger ist, die vielleicht befürchtet oder weiß, dass sie ein Kind auf die Welt bringen wird, was Trisomie 21 hat, das Down-Syndrom hat, was würdest du ihr raten? Was würdest du ihr gerne sagen?
Dass sie keine Angst haben muss, vor allem, und dass man sein Kind trotz allem lieben wird und dass es keine Garantien im Leben gibt. Also wenn ein Kind gesund zur Welt kommt, kann trotzdem was sein. Und durch meine Aktivität im Internet und sozialen Medien kenne ich halt auch sehr viele Eltern, deren Kinder eigentlich gesund auf die Welt gekommen wären, die keinerlei Genveränderung oder so haben. Da gab es Geburtsfehler oder es gab Unfälle. Und es gibt keine Garantie, ein gesundes Kind zu haben.
Das ist natürlich so in unserer Welt, wo alles immer super optimiert, perfekt und so sein muss. Klar sind da die Gedanken da. Und es ist dann schwierig, wenn es augenscheinlich dann erstmal eine Lebenssituation gibt oder man in eine reinkommt, wo es eben nicht in Anführungsstrichen perfekt ist, was ja aber auch vielleicht gar nicht sein muss. Oder vielleicht sogar besser ist, dass es nicht perfekt ist, geht ja auch gar nicht. Aber braucht man ein dickes Fell? Braucht man, muss man sich schützen? Braucht man ein dickes Fell, wenn man ein Kind hat, das das Down-Syndrom hat?
Das dicke Fell, das kommt mit der Zeit. Es gibt auch so Standardsprüche, die man immer wieder hört, und da habe ich inzwischen schon Standardantworten. Oder wenn man ja sowieso, Ja, zum Beispiel, ich könnte das nicht. Und dann gucke ich die Leute immer an und sage, ich kann das auch nicht. Also, das ist mir, es gibt ja auch so diese, ja, besondere Kinder kommen zu besonderen Eltern. Nein, wir sind keine besonderen Eltern und wir haben keine besonderen Fähigkeiten. Wir machen einfach das, was gemacht werden muss. Und klar kann man sich nicht vorstellen, dass man irgendwas irgendwie schaffen würde. Und man schafft es aber dann doch. Und es ist gar nicht schwer dann. Man muss es einfach nur, man muss es sich selbst zutrauen.
Was würdest du dir von den Menschen wünschen, von der Umwelt, wenn man draußen unterwegs ist? Und wenn ein Kind, ein Mensch das Down-Syndrom hat, dann ist das ja sofort etwas, was ihn von anderen unterscheidet und was man auch sieht, also was optisch sichtbar ist. Was würdest du dir von anderen Menschen wünschen, wie sie reagieren? Wie sollten sie auf gar keinen Fall reagieren? Und was würdest du dir wünschen, was ist schön?
Also ich würde mir wünschen, dass Menschen viel offener sind und nicht nur die Oberfläche sehen. Ja, jetzt habe ich ganz viel M, ich keine vorgefertigte Antwort habe darauf. Es ist ganz wichtig, dass man den Mensch so sieht, wie er ist. Und nicht ein perfektes Bild eines Menschen. Also was ich nicht mag, ist das Streben nach Perfektion, weil Perfektion wird es nie geben. Und das ist gerade im Moment so ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass alles perfekt sein soll. Das perfekte Brautkleid, das perfekte Gesicht, Perfektion in Instagram-Filtern, lauter solche Sachen. Und dieses Bild erreichen halt Menschen mit Behinderung nicht.
Heute an dem Tag, an dem wir das Interview aufnehmen, ist der Welt-Down-Syndrom-Tag. Das Interview wird im Podcast ein paar Tage später ausgestrahlt. Aber heute ist der Tag, an dem die Aufmerksamkeit da unglaublich groß ist. Was bedeutet dir persönlich dieser Tag? Ist der wichtig? Bringt der was? Ja, was bedeutet dir der 21. März?
Also das bringt ganz viel für Sichtbarkeit. Es ist natürlich auch immer Arbeit. Ich habe früher mal mit anderen Eltern habe ich Poster erstellt. Und es ist, wenn ich jetzt heute mein Instagram aufmache, dann sehe ich nur Down-Syndrom, 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 Welt-Down-Syndrom-Tag, ganz viele Reels, ganz viele Posts. Also das ist in meiner Bubble ist das heute der Tag.
Liebe Martina, ich danke dir sehr, sehr, sehr dafür, dass du Zeit für mich gehabt hast, bei deinem vollen Leben und bei deinem Engagement auch in Sachen Inklusion. Und ich weiß ja, dass du schon viele Anfragen hattest, auch zu Gesprächen, Interviews und Podcasts und bis jetzt immer abgelehnt hast. Und ich habe mega Glück und ich bin total stolz, dass du hier bei Mama La Papp da deine Meinung geändert hast und so viele persönliche Sachen hier mit uns und den Zuhörern geteilt hast. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank, du bist eine fantastische, starke Macherin. Und ich wünsche euch eine tolle Woche, eine tolle Geburtstagswoche. Julina hat ja Geburtstag noch. Und ja, überhaupt, ich wünsche dir, dass du alles erfüllt bekommst und vor allem auch für deine Kinder, dass du die Schulen, die Weiterbildung und die Jobs, dass das alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt und dass ihr Hilfe bekommt, falls es nicht klappen sollte. Vielen, vielen lieben Dank und dir erstmal noch einen schönen, entspannten Tag.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Und euch ganz, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, auch ihr habt einen schönen Tag. Folgt mir gerne auf Instagram. Ich habe den Accountnamen geändert. Der hieß früher mamalapap.podcast. Jetzt heißt er einfach Nicole Nötzl Official. Also wenn ihr meinen Namen googelt oder mamalapap, ihr findet mich auf Instagram auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bitte niemals vergessen, ihr Eltern, aber ihr Mamas, vor allem ihr Mamas, seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama La Papp. Der Podcast von und mit Nicole Nötzl.